Ja, ihr seht, sie hält mir ein bisschen fest. Ich bin üblicherweise schon ein bisschen lackig auf die Füße, aber heute noch ein bisschen besonders, weil ich habe mir vor ein paar Tagen noch ein Knöchel ein bisschen verstaucht, ausgerechnet bei dem Fuß, wo es eh weh tut. Also ich halte mich ein bisschen, lasst euch davon nicht irritieren. Manchmal ist das Gleichgewicht nicht so da, wie es sein sollte. Und heute wollen wir ein bisschen das Projekt vorstellen. Wir wollen ein bisschen zeigen, was denn Gott jetzt im letzten Jahr getan hat. Vor gut einem Jahr ist es soweit gewesen, dass wir diese Gemeinde verlassen haben. Wir sind so dankbar, dass nicht nur das Leitungsteam die Leitung übernommen hat und gesagt hat, wir tun und wir machen weiter, sondern dass so viele alte und aber auch neue Gesichter, die zum Teil jetzt halt nicht da sein können, dazugekommen sind, die diese Arbeit fortführen. Die Arbeit Gottes wird hier weitergemacht. Das tut uns erstmal ganz, ganz gut. Und vielen Dank für jeden Einzelnen. Und danke, dass ihr aus diesem Schaukelstuhl aufgestanden seid. Nicht nur das Leitungsteam, sondern viele, viele von euch, die mithelfen, dass die Arbeit Gottes in Delfs weitergeht. Ja, wir sind nach Kamerun gegangen. Das sind wir. Die Kinder sind im Kinderraum gut versorgt. Vielen Dank dafür. Und so schauen wir aus, wenn wir unsere afrikanischen Gewänder anhaben. Ja, so ist losgegangen vor gut einem Jahr. Lass uns erstmal, für alle, die jetzt das erste Mal uns sehen, wir haben unser erstes Video, das wir gedreht haben mit dem Walter, ein bisschen verändert, ein bisschen aktualisiert, und das wollen wir jetzt mal zuerst abspielen, damit diejenigen, die uns noch nicht so gut kennen, eine Chance haben zu hören, was Frauenhausprojekt eigentlich ist. Ja, vielleicht lass uns einmal einsteigen, ein bisschen den Hintergrund nochmal zu klären. Warum bauen wir denn überhaupt ein Frauenhaus? Warum geht es denn Richtung Frauenhaus? Warum bauen wir, warum braucht es das ausgerechnet in Kamerun? Super, da funktioniert es wunderbar. Warum bauen wir denn ein Frauenhaus in Kamerun?
Genau, die wirtschaftliche Situation in Kamerun ist leider noch etwas sehr prekär, also wirklich schwierig. Man sieht wirklich dieser Not überall. Und man muss sich dann vorstellen, für herkömmliche afrikanische Familien, wir haben meistens im Schnitt schon 6, 7 Kinder, also mit 3 Kinder, so wie unsere. Wir starten quasi. Und viele haben uns schon die Fragen gestellt, ja, kommen noch welche. Ich glaube, wir sind gesegnet. Aber wenn man sich so vorstellt, die meisten haben viele Kinder, Jungen, Mädchen. Und wenn das Geld nicht ausreicht, dann müssen immer die Eltern überlegen, wen schicke ich jetzt zur Schule. Und öfters werden einfach die Jungs halt, sie haben ja die Priorität. Und in vielen Regionen auch noch in Kamerun haben wir Familien, die ihre Mädchen sehr früh an ältere Männer für ja, Heirat quasi gegen ein Brautgeld. Das Ziel ist natürlich, das Brautgeld zu haben. Das hilft der Familie. Und wenn man sagt, jung, das ist mal öfters 12, 13, wirklich in aller spätestens vielleicht 15. Und die meisten von denen, die in solche Familien sind, erleiden wirklich, das ist wirklich ein ständiges Schlagen, ständiges, wirklich Gewalt. Das ist keine Happy Marriage, wenn man das so sagen kann. Und da wollen wir auch wirklich mit Gottes Hilfe in dieser Riss hineintreten. Es gibt sehr, sehr, überhaupt kaum Strukturen, die diese Frauen, die jungen Mädchen auffangen in Kamerun, das gibt's nicht. Das heißt, wenn die meisten von denen, die schaffen, wirklich nach so vielen Schlägen und so viel Gewalt wegzulaufen, sind entweder schon schwanger, haben schon vielleicht mehrere kleine Kinder, und wo befinden sie sich dann? Auf die Straße. Und wer sagt Straße? Das ist Prostitution. Schnell, und schnelles Geld, weil die Kinder haben halt Hunger. Und ja, und alle diese Gefahr von der Straße, jeder kann sich dann vorstellen, was es da auch, was für eine Gefahr für die kleinen Kinder auch sein kann. Genau.
Ja, es ist vielleicht einfach auch nochmal das hervorzuheben, dass eben die Mädchen tatsächlich bildungsfern sind, gell, die eigentlich nicht in die Schule gehen, sondern eher die Jungs. Und das nochmal hervorzuheben, einfach, wenn man jetzt in Österreich jemand, ein Mädchen 12, 13 Jahre verheiraten würde und mit 12, 13 Jahren merkt sie, okay, ich möchte dann vielleicht ein Jahr später möchte ich mit diesem Mann nicht mehr zusammen sein, weil es ist einfach Gewalt im Spiel und so weiter, dann gibt es in Österreich sicher ein Frauenhaus, wo sie hingehen kann, abgesehen davon, dass die Gesetze das ja gar nicht zulassen, diese Heirat, aber wenn ein 12-, 13-Jähriges alleine auf der Straße ist, da kommt natürlich sofort alle möglichen Hilfsorganisationen und helfen da, aber wenn man jetzt sagt, ein 12-, 13-Jähriges Mädel, das kann sich ja gar nicht vorstellen, wie kann es Geld verdienen, weil es noch keine Ausbildung genossen hat, und genau da wollen wir mit unserer Erfahrung, wir sind ja jetzt 15 Jahre, Sozialarbeiter auch hier in Tirol gewesen, haben solche Projekte geleitet, wo man eben junge Menschen ausbildet, und genau die Erfahrung wollen wir mitbringen nach Kamerun, und deswegen machen wir dieses Frauenhaus. Und natürlich die Stellung der Frau in der Gesellschaft ist halt nicht nur zu Hause so, dass sie, sage ich mal, weniger zu sagen hat, sondern es ist ja in der Gesellschaft so, dass die Männer da dominierend sind und sehr stark dominierend sind, und das können wir natürlich, und da können wir natürlich einen Unterschied direkt in der Gesellschaft machen, indem wir diese Frauen, diese Mädchen mit ihren Kindern auffangen. Ganz genau. Lass uns einmal kurz reinschauen, was ist denn jetzt im ersten Jahr passiert? Im Juni sind wir gegangen und sind ein Jahr unten gewesen. Wir haben unsere Familie integriert in die Schule, also die Kinder, der Elisha, der Josef, sind beide schon Schulkinder. Ihr wisst, Elisha ist 4, aber er ist ganz stolz, er ist schon Schulkind in Kamerun. Nicht Kindergartenkind, bitte. Er ist Schulkind. Wichtig, wichtig. Für alle, die ihn kennen, er ist Schulkind. Weil wir nach dem amerikanischen Schulsystem beschult werden, und da ist man im Kindergarten schon in der Schule. Gell? So Schultüte mit 6 und so, das gibt's dort nicht. Das war die erste Überraschung für den Josef. Er bringt seine Schultüte am ersten Schultag. Er ist hier 7, gell? Und jetzt geht er in die Schule, und die haben gar nicht gewusst, was eine Schultüte ist. Ja, war sehr witzig. Er hat sich erwartet, die anderen haben auch eine Schultüte dabei, können wir ein bisschen tauschen. Jetzt war er der Einzige mit der Schultüte, und die haben das überhaupt nicht gekannt, die Amerikaner hier. Aber es ist uns gelungen, wir haben eine wunderbare Schule von Wycliffe, diese Missionarschule, wo die Bibelübersetzer, die ganzen Kinder von den Bibelübersetzerfamilien in die Schule gehen, dort dürfen unsere Kinder mit in die Schule gehen. Ganz wunderbar. Wir haben gleich begonnen, Kontakt zu Pfingstgemeinden aufzunehmen, weil das uns natürlich das Naheliegendste war. Wir haben dort die Full Gospel Mission entdeckt, die in der Assemblies of God Bewegung drinnen ist, so wie wir ja auch von den Freikirchen. Und mit denen haben wir Kontakt aufgenommen, die haben uns jetzt am Schluss auch sehr, sehr unterstützt und haben ein Netzwerk etabliert. Die haben alleine in Kamerun 400 registrierte Gemeinden, ich glaube es sind ein paar mehr, die noch nicht registriert sind. Und alleine in der Hauptstadt, dort wo wir wohnen, sind es 40. Das heißt, wir haben viel Arbeit mit viel Kooperationspartner, die brauchen wir aber auch, weil, wie kommen wir in Kontakt zu den Frauen? Wir können ja nicht einfach in die Familien einmarschieren und sagen, ah, da wissen wir, da gibt es ein Problem, ja, das geht jetzt nicht, es gibt keine Jugendwohlfahrt in dem Sinn, sondern wir brauchen die Pastoren. Die Pastoren von der Region wissen, aha, da ist was los, da brauchen wir Unterstützung. Und deswegen sind wir an den Pastoren, versuchen wir sehr nah dran zu sein. Genau. Dann haben wir als nächstes Antrag der Anerkennung, da habt ihr uns alle schon sehr geholfen, Antrag der Anerkennung der Organisation. Ihr wisst, wir sind gestartet als House of Blessing Ministries, sind ein Jahr da unten gewesen als House of Blessing Ministries, haben unseren eigenen Verein, und wir haben gesagt, wir brauchen, damit wir Frauen und Kinder wirklich aufnehmen können, müssen wir diesen Verein in Kamerun anerkennen lassen. Wir sind immer noch im Prozess, oder? Wir sind immer noch im Prozess. Aber damals, als wir alle kontaktiert haben und gesagt haben, wir spüren, da geht nichts weiter. Wir haben von Mitarbeitern im Ministerium gehört, dass dieser Mitarbeiter, der für uns zuständig ist, nicht zur Arbeit kommt. Warum kommt er nicht zur Arbeit? Weil genau die wirtschaftliche Situation des Problems. Der Beamte hat nicht genug Geld, um sein Leben zu bestreiten. Er geht nicht zur Arbeit und verdient sich woanders halt Zusatzgeld. Das muss man dort machen. Das muss man dort machen. Man ist quasi fast verpflichtet zur man ist fast verpflichtet, irgendwie da hintenrum mehr Geld dazu zu verdienen, weil es einfach auch für die Menschen, die einen Job haben, nicht langt. Und das ist die wirtschaftliche Situation da unten. Und so war das, dass der nicht zur Arbeit gekommen ist. Wir haben gehört, wenn der das nicht unterschreibt, gehen die Papiere nicht weiter. Ja? Wir haben euch geschrieben, wir haben den ganzen Gemeinden, die uns kennen, geschrieben und gesagt, Leute, wir müssen beten, dass der kommt und das Ding unterschreibt. Am selben Abend haben wir viele Gemeinden geschrieben, ja, wir beten sofort. Was ist passiert? Am nächsten Tag ist er gekommen, hat unsere Papiere unterschrieben. Ich weiß nicht von anderen 100 Papieren, die auf Papier gekriegt sind. Unsere Papiere sind unterschrieben. Die sind noch nicht fertig, weil sie sind jetzt in der Stufe, weiß ich nicht wo, gell? In der Stufe irgendwo noch. Also wir brauchen weiter Gebet, dass das endlich durchgeht, weil wenn das Haus fertig ist, müssen wir die Frauen aufnehmen dürfen. Weil sonst dürfen wir es nicht. Menschen, die auf der Straße sind, sind Eigentum des Staates. Man mag es vielleicht, ist ganz vorsichtig formuliert, gell? Weil Eigentum ist immer schwierig, aber man darf das nur mit Genehmigung. Sonst kann jeder kommen und dir das Ding zumachen. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Aber wir sind seit einem Jahr fast dran, das zu machen, und wir sind da mittendrin statt nur dabei. Und haben schon einige persönliche Termine im Ministerium gehabt. Ich glaube, wir haben auch noch 2 Minuten Zeit, um das Zeugnis zu hören, wo wir den Termin im Ministerium hatten. Vielleicht magst du das erzählen. Du warst persönlich mit unserem Bauleiter im Ministerium und hast dir einen Antrag gestellt. Und wie das gelaufen ist vielleicht.
Ja, sie hatten eigentlich schon die Papiere beiseite getan. Wirklich.
Abgelehnt.
Abgelehnt. Und wir kommen da, der Mann, der nicht kommt, der war nicht da, obwohl er da sein sollte. Und wir warten. 1 Stunde in sein Büro, und sein Kollege war da. 1 Stunde, 1,5, 2. Ich hab gedacht, das gibt's nicht. Alle waren da irgendwie gezielt, das ist normal, denkt, das gibt's nicht. 2 Stunden. Und er wusste schon, dass wir um 10 Uhr einen Termin hatten. Und dann sein Kollege fragt irgendwann, ja, wie heißt nochmal eure Organisation? Ich sag, ja, House of Blessing. Er geht nochmal irgendwo in einen Karton unten und sucht. Da merke ich mir, oh mein Jesus, die haben das schon irgendwo in einen Karton. Das heißt eigentlich nicht Gutes, ne? Und dann sucht er nochmal. Und dann fragt er nochmal, ja, was wollt ihr denn dann noch machen? Und ich hatte wirklich die Gelegenheit, ihm zu erklären, was wir vorhaben. Und dann sagt er, das ist echt gut, was ihr da machen wollt. Das brauchen wir. Und dann denke ich, warum steht das dann irgendwo unten? Ja, wir haben gedacht, ihr wollt irgendein Church bauen, eine Gemeinde. Es gibt zu viele hier und wir haben da einfach irgendwo. Da habe ich erklärt, ja, wir haben einen christlichen Hintergrund. Das ist eine christliche Hand, die helfen möchte. Aber natürlich, wir sind ein Ministerium, da kann man nicht viel evangelisieren. Aber alle sind willkommen. Und dann hat er angefangen vor uns, der Kollege, anzuschauen, aha, das ist echt gut, wirklich. Und ich konnte erklären, deswegen ist es überhaupt weitergegangen. Und da habe ich in dem Moment gedacht, mein Jesus, danke, dass der andere nicht gekommen ist, weil er hatte das schon abgelehnt. Und dass sein Kollege in dem Moment das wieder hochgebracht hat und dass es dann
und uns gezeigt hat, Wort für Wort hat er uns angefangen, Dinge durchzustreichen, das müsst ihr anders schreiben, das auch. Und dann geht's schon durch. Und wir sind eine Woche später wiedergekommen und haben die richtige Version noch einmal eingereicht. Und das ist einfach ein Segen. Da sieht man einfach, wie die Türen offen sind in Kamerun für dieses Projekt. Und das wussten wir natürlich alles noch nicht. Bleiberecht für Kamerun, ein absolutes Wunder. Viele Missionare, über Jahre versuchen sie, ein Bleiberecht zu kriegen. Sie kriegen es nicht, sie hantieren mit Visa hin, Visa her, und wir haben bereits jetzt ein Bleiberecht bekommen, dass wir in Kamerun bleiben können. Und unseren strategischen Partner AVC, den wir seit ein paar Monaten offiziell haben, aber eigentlich arbeiten sie schon ein paar Monate länger mit uns zusammen. Ihr kennt AVC bestens. Wir haben viele AVC-Missionare hier gehabt, und jetzt dürfen wir offiziell sagen, seit Mai sind wir Partner von AVC. Das heißt, wir treten in Österreich als AVC auf und sind lokaler Partner von AVC in Kamerun. Und das ist, deswegen stehen wir heute stellvertretend für, wir sind das, ich glaube, das 65. Land, in dem jetzt AVC vertreten ist. Also wir stehen stellvertretend auch für alle anderen Missionare heute hier. Genau. Ja, was geschah im ersten Jahr? Ihr habt es live mitbekommen, aber ich möchte es trotzdem noch einmal weiter vom Bau her. Magst du vielleicht ein Stück?
Eben, wir führen? Haben das Frauenhaus geplant und man musste ja genau schauen, von welcher Seite vom Grundstück wir das Haus hinstellen wollen. Das ist auch wichtig, dass wir unsere Grundstück gut planen. Wer weiß, was der Herr dann auch die nächsten Zeiten entstehen lässt. Das Wasser ist schon vor Ort, oder unsere Mauer ist auch schon fertig. Ja, das klingt so einfach, habe ich auch irgendwo in einer Gemeinde gesagt, wenn wir das so lesen, das klingt einfach, aber das kann man sich nicht vorstellen. Du erwartest etwas, du planst etwas und dann kommen keine oder die kommen überhaupt, dass es verändert sich. Zum Beispiel für den Strom haben wir alles geplant und kalkuliert bis zum letzten Pfosten. Und dann plötzlich haben sie das aufgestellt und dann ist es einfach alles runtergefallen, weil die Pfosten nicht stark genug waren für die Länge vom Strom, weil wir müssen Strom von sehr weit weg holen. Und wir müssen nochmal neue Pfosten kaufen, die ein bisschen noch größer sind, nochmal neu planen und graben richtig, dass sie richtig, also diese Altpfosten, das findet man gar nicht mehr hier in Österreich, diese frühere
Die Holzpfosten für den Strom, wo gibt's das noch? Eben. Genau, mitten im Wald, so ist es.
Die haben wir nochmal kaufen und sie graben da wirklich, dass es jetzt passt. Und das heißt natürlich nochmal zusätzlich Geld, weil du kannst ja nicht, wenn du nicht das richtig machst, die Leute kommen in der Nacht und klauen das. Das heißt, wir haben schnell reagieren müssen. Das ist genauso mit dem Wasser. Genau. Wir haben die Baustelle Vorbereitung das nochmal mehrmals abgesprochen, von welcher auf dem Grundstück, auf welche Stelle platzieren wir, weil auf eine Stelle geht ein bisschen, also so und sag mal schräg, bisschen so. Und da haben wir auch erfahren, da ist es ein bisschen anders. Wenn wir da das Haus planen, das kostet viel mehr, als wenn wir anfangen, weil man eine günstige Variante ausgesucht. Genau. Jetzt auch diese Hütte, die wir aufgebaut haben, dass wir materiell, wenn es dann so, materiell da, wie soll man das,
oh Gott, einsperren
können. Und auch wenn es so heiß ist, dass die Mitarbeiter zumindest hineingehen können und kurze Pause bevor sie
30 Grad, ja. Kontinuierlich 30 Grad haben wir in Yaoundé. Es ist das ganze Jahr gleich. Auch wenn Regenzeit ist, gell, haben wir ungefähr, dann geht es 2-3 Grad wieder runter auf 28, aber 30 Grad konstant, das ist zum Arbeiten natürlich nicht so fein.
Ja, und die Arbeiten, man muss ja auch mit Schaufel, es gibt keinen Bagger. Das ist wirklich. Also
der Liebherr hat noch keinen Bagger.
Also ich wünsche uns da nicht. Ja.
Genau.
Genau.
Ja. Lass uns mal kurz die Bilder anschauen. Mhm. Viele von euch kennen das schon. Das ist das Grundstück, die 2000 Quadratmeter. Da sieht man schon diese Mauer. Und wir haben keinen Maschendrahtzaun gebaut, sondern ihr wisst, Stein auf Stein. Und da haben die Mitarbeiter wirklich ganze Arbeit geleistet. Man sieht einmal die Grabungen für diese Mauer. Alles von Hand. Und wir haben eben, ich sage das immer wieder, ihr wisst das auch schon teilweise, wir bauen mit den Menschen vor Ort. Wir wollen kein Team runterholen, das Bauingenieure sein, sondern wir haben einen Bauingenieur, der Delor, den kennen viele von euch, der war auch schon persönlich hier in der Gemeinde vor ein paar Jahren. Und seine Frau, die Elise, die Architektin ist, die das machen. Und sie haben das Team im Hintergrund, die machen das und die machen alles von Hand. Genau. Dann haben wir als nächstes Bild, sieht man die Wasserversorgung, die wir vom Nachbarn gekriegt haben, zuerst einmal. Das war das erste Mal, dass wir einen Nachbarn gehabt haben, der uns Wasser gegeben hat, von sich. Ja, so hat es angefangen. Da sieht man mal den Strommenschen von der Firma Eneo, so heißt es dort, die da diese Pfosten reingemacht haben und das Stromkabel einfach über ein paar Kilometer umgezogen haben, gell? Von Hand, nicht mit der Maschine. Macht man einfach den Strom aus in der Region und dann wird dann gearbeitet. Und so ist es. Deswegen haben wir auch ganz oft keinen Strom, liebe Leute. Also wenn ihr uns beim Zoom irgendwo vermisst, dann liegt es vielleicht daran, dass wir keinen Strom haben. Mittlerweile wohnen wir in einem Haus, wo ein Generator da ist, wo wir natürlich mit Benzingenerator Strom antreiben können. Also Gott hat uns da schon sehr gesegnet. Das Eisentor ist auch so eine Geschichte gewesen. Wie lange hat das gedauert, bis das Eisentor so passt hat, dass es wirklich in den Boden eingelassen werden konnte? Da haben sie wirklich hart gearbeitet. Bis zum Schluss, die Hütte sieht man da.
Und der Mann da hier, das ist der das gebaut hat und der transportiert das nur mit Motorrad.
Er kommt mit dem Motorrad also in dieses Tor. Nicht der LKW kommt und bringt das Tor und er kommt mit. Die transportieren ihr Material, die halten das in der Hand, während sie Motorrad fahren. Da hat Olli schaut ganz groß, das wäre cool dann. Ja, so läuft das ein bisschen. Gell? Da sieht man jetzt ein bisschen die Grabungen vom Fundament. Das ist ja das, was unglaublich war, dass wir am 10. April haben wir die Grabungen, quasi Spatenstich für die Grabungen fürs Fundament gehabt. Und wir haben geplant, im Juli wird es fertig sein, wenn wir zurückkommen, im Juli gehen wir wieder runter, ist fertig. Ja, kannst du dir vorstellen. Wir haben gewusst, wir gehen im Mai nach Österreich und machen eine Tour mit AVC, das war ja auch sehr spontan entwickelt. Und dann waren zwei Wochen, glaube ich, Ferien oder eine Woche. Und da haben sie die ganze Familie gearbeitet wie verrückt. Und ich weiß nicht, in der ersten Woche, wo wir da waren, haben wir sagen können, liebe Leute, es ist fertig. Das Fundament steht vom ersten Haus. Wie schaut das Haus aus? Ja, wir haben 6 Plätze für Familien im Erdgeschoss dann, 6 Plätze im ersten Stock, das wir dann machen. Aber jetzt ist mal das Fundament fertig. Da sieht man ungefähr, wie die Grabungen gelaufen sind. Dieser Mensch hier ist 2 Meter groß. Dann weiß man ungefähr, wie tief die runtergraben haben. Von Hand. Unfassbar. Für mich unfassbar, wie das entstanden ist. Vor allem, wir waren auch mit Mama Maria, die ihr kennt, auf dem Grundstück. Da waren die Grabungen noch am Laufen. Gell? Und plötzlich steht das so. 2 Wochen später, wir sind gerade mal eine Woche wieder am Grundstück, schwuppdiwupp, haben die da in diesen Ferienzeiten das wunderbar gemacht. Genau, der da drüben, 2 Meter groß, dann weißt du, wie tief ungefähr. Die Grabungen waren ganz genau. Schauen wir uns noch schnell die Zukunft an. Bitte haltet, tut uns nicht festnageln. Ich weiß nicht, ob das in den nächsten Monaten oder Jahren passiert. Wir sind Christen, wir machen keine Schulden, gell? Wir sind keine Regierung, wir sind Christen. Wir schauen, dass wir mit dem, was wir halt haben, wird gearbeitet. Vielleicht magst du kurz ein bisschen die Zukunft beleuchten.
Genau, so wie du eben gesagt hast, wir erhoffen uns, dass wir demnächst die Wände hochziehen können, zumindest, dass wir, wie heißt das, Erdgeschoss, dann mindestens diese Zimmer ja haben können für die Mädchen und Frauen, weil ohne Haus ist es wirklich schwierig, jemand aus der Gewalt oder wo willst du denn mit dem wirklich. Zumindest auch, und dann hoffen wir, dass wir vielleicht ein provisorisches Dach dabei, das wir starten, ja. Eben, genau. Und dann, wir erhoffen uns auch, dass wir so Innenausbau, je nachdem, dass der Herr Wege öffnet, dass wir, ja, schauen wir mal, Bambus, Bette oder was auch immer, irgendwas zum Starten drinnen, ja. Und auch natürlich, wir wollen dann, also, das Ganze auch im Teilbetrieb unserer Installation dann auch starten, dementsprechend schauen. Wir versuchen momentan zu kontaktieren, wer uns da unterstützen kann fürs Friseur. Ich könnte das gerne machen, aber ich garantiere nicht vom Erfolg. Nee, aber eben von Friseur, also Näherin. Es gibt ja im Dorf selbst Damen, die das schon lange machen. Und es ist wichtig, dass es Leute vom Dorf sind. Da haben sie wirklich schon einen Zugang und dass die, da auch haben sie ein Vertrauen. Das ist dann, genau, eben, natürlich. Genau. Ja, materiell, so Nähmaschine, wir beten, dass der Herr uns da einen Weg gibt, dass wir da Nähmaschine, natürlich ohne Es gibt da diese alten Nähmaschinen, die ohne Strom. Weil ich mit dem Strom ist es, wenn wir keinen Strom haben, ist es schwierig. Wir brauchen diese Nähmaschine ohne Strom. Genau. Eben, einfach das Team bilden, genau.
Genau, die Selbstversorgung ein Stück weit. Wir planen das Haus so, dass es sich irgendwann selber tragen kann. Wir wollen nicht sagen, das geht in 2 Jahren, es geht in 3 Jahren, sondern wir wollen sagen, es geht, wenn Gott die Tür aufmacht. Mhm. Wir wollen da wirklich das Haus, dass es sich selbst tragen kann. Wir sind auch nicht diejenigen, die sagen, wir müssen da jetzt 20 Jahre unten bleiben, sondern wir wollen, dass das ein Projekt wird für die Dorfbevölkerung. Deswegen halte ich mich als Weißer sehr zurück auf der Baustelle. Ich bin dort, wenn keiner dort ist. Damit sie nicht das Gefühl haben, das ist ein Projekt von den Weißen. Das soll ein Projekt von ihnen für die Region sein. Und wir wollen als Sozialarbeiterinnen und Pastorinnen Jesus bekannt machen und natürlich ihnen zeigen, wie man denn solche Frauen und Kinder betreut. Und das ist auch das, warum wir jetzt schon Kontakt zu Friseurinnen haben. Sarah geht ganz oft zum Friseur, damit wir die Leute kennenlernen können, Beziehung bauen können und schauen, wer wäre denn für das Frauenhaus die richtige Person, die ja auch das Herz für Jesus hat. Wir brauchen ja nicht irgendjemand dort, der das Fach kann, sondern er muss ja Jesus auch kennen. Und da spüren wir einfach, dass wir noch viel Arbeit haben. Also wenn ihr mich fragt, ich bin nicht auf der Baustelle, was tue ich sonst? Ganz viel Kontakte machen, ganz viel koordinieren, Baustelle koordinieren, planen, schauen, dass alles im Budget bleibt. Wobei ich sagen muss, ganz ehrlich, das ist vielleicht etwas, was auch die Familie auszeichnet, die für uns baut. Die sind sehr, sehr akkurat und halten sich sehr an die finanziellen Pläne. Mhm. Wir haben viele Jahre schon Erfahrung mit ihnen, weil sie privat für uns auch schon viele Sachen gemacht haben. Deswegen können wir uns da immer ganz gut auf sie verlassen. Ja, was darf ich jetzt noch sagen? Vielleicht das, was man wirklich noch sagen muss. Wir haben jetzt im ersten Jahr auf eigene Kosten gelebt. Weil wir noch Unterstützung von Österreich bekommen haben, haben wir im ersten Jahr kein Cent genommen, um irgendwie unser Leben zu finanzieren, weil wir halt einfach vom Staat noch gefördert waren. Jetzt ist so, und deswegen brauchen wir auch unseren AVC-Partner, nicht nur für die Finanzen, aber vor allem auch, wir haben nicht mehr die Zeit. Bisher haben wir unsere Mitglieder, Spender alle selber betreut und gesagt, wir können mit ihnen reden und alles. Wir schaffen das nicht mehr. So ein Bauprojekt daneben noch die Koordination übernehmen. Deswegen sind wir dankbar für AVC. Deswegen ist es auch so, dass wir jetzt quasi auch die Folder mitgebracht haben, wo wir sagen, wir brauchen nicht nur Spenden für das Haus an sich, sondern jetzt ist auch so, dass AVC uns natürlich auch erhalten muss, muss man ganz offen und ehrlich sagen. Wir müssen auch essen als Familie. Ja? Und deswegen sind wir momentan auch in allen möglichen Gemeinden unterwegs, damit wir viele Spenderinnen finden, die uns auch monatlich unterstützen. Und das können einmal 10 Euro sein im Monat oder 5 Euro. Das ist da unten schon viel. Ja, das macht einen Unterschied. Wenn du denkst, du, wenn ich jetzt 10 Euro monatlich spende an Simon und Sarah, egal ob das auf unser Konto kommt oder auf AVC-Konto, das wird sowieso dann zusammengeschmissen, damit das einfach, aber wir brauchen das, deswegen sind wir jetzt so viel in Österreich unterwegs gewesen, damit dieses Projekt gesamt einfach auch die Finanzen hat für den Bau und damit wir auch da unten leben können. Ich möchte einfach auch dazu sagen, dass die Situation jetzt einfach verändert hat. Dass wir jetzt sagen, jetzt brauchen wir die Spenden auch dafür, dass unsere Kinder unten regelmäßig was zu essen haben. Gott versorgt uns, wir machen uns keine Sorgen, dass wir zu wenig haben. Aber wir müssen auch ehrlich sein und offen sein und sagen, Leute, jetzt sind wir als AVC-Missionare tatsächlich auch auf Spenden angewiesen, damit wir als Missionare leben können. Genau. Halleluja. Ja, Herr, ich danke dir, ich lobe und preise dich, ich erhebe dich, Herr. Ich danke dir jetzt einfach fürs Projekt. Ich lege das dir wieder neu hin. Alles, was da ist, alles, was da entstehen soll, Herr, ich lege dir das hin, dass du es führst und dass du unsere Schritte führst in Kamerun und dass du vor allem auch die Menschen segnest, die täglich beten, die täglich für uns beten, täglich an uns denken und
mit dem Gebet und mit den Finanzen einfach ein Teil von uns sind. Herr, ich danke dir für alles, was bis jetzt entstanden ist. Da ist ein großer Anteil hier in Delfs. Ich danke dir, dass dieses Fundament das Fundament auch der Menschen ist, die in dieses Projekt schon investiert haben und noch investieren werden. Ich lob und preise die, ich erhebe die, Herr, in Jesu Namen. Amen.
Amen.
So möchte ich euch jetzt mitnehmen in Wort Gottes noch. Danke, Sarah, dass du mich immer an meiner Seite stehst, auch wenn es mal wackelig wird da oben. Ich möchte gleich dazu sagen, es steht alles im Folder, ich glaube, ich muss es nicht nochmal einblenden. Stopp, bevor wir da hinkommen. Ganz kurz, viele von euch kennen mich schon sehr lange, deswegen habe ich mir gedacht, was kann ich denn predigen? Und ich predige sehr gern über mich, was Gott denn mit mir gemacht hat, dass ich jetzt in Kamerun bin. Da gibt's zwei Teile, weil ich habe gemerkt, Gott macht so viel. Die haben so viele Zeugnisse, ich bringe das in einem Gottesdienst gar nicht unter. Ja? Deswegen gibt's einen zweiten Teil. Ihr hört jetzt im Prinzip den zweiten Teil, weil ihr den ersten Teil schon wahrscheinlich gefühlt fünfmal gehört habt. Wenn jemand dann doch nochmal sagt, ich muss den ersten Teil auch noch hören, dann der erste Teil kommt heute Abend noch in Kufstein bei der Evangelischen Kirche. Da bin ich das erste Mal und auch nächste Woche Sonntag in der Freien Christengemeinde Innsbruck kommt der erste Teil noch einmal. Und dann darf ich den zweiten Teil nochmal in der Evangelischen bringen und dann sind wir auch schon wieder unterwegs. Ja, Thema heute, Glaube versetzt Berge. Ja? Glaube versetzt Berge, wer mich kennt, weiß, dass ich mit einer schweren körperlichen Behinderung auf die Welt gekommen bin. Jeder weiß das mittlerweile schon, dass das eigentlich rollstuhlreif gewesen wäre, wenn Gott nicht gesagt hätte, mit dir habe ich einen anderen Plan. Jeder von euch kennt, deswegen gibt es dieses schöne Ding, das der Wilhelm gebaut hat und der Heinz, glaube ich, gell, damit die da hochkommen. Jede Treppe ist für mich eine Herausforderung. Und ich sage euch jetzt, was sind meine persönlichen Berge? Lass uns einmal reinschauen, was sind meine persönlichen Berge, ganz speziell jetzt, wo ich in Kamerun bin. Es gab auch persönliche Berge, als ich hier war, aber die sind ganz anders. Jede Art von Treppe, auch diese Stufe hier, ist für mich ein Berg, den ich zuerst mal schauen muss, wie kann ich ihn überwinden? Gibt's ein Geländer oder gibt's keins? Wenn es Geländer gibt, gibt's komische Geländer auch, die jetzt nieder oder zu hoch sein. Also Treppen sind für mich ein Hindernis und ein Berg, den ich zuerst mal überlegen muss, wie kann ich es überwinden? In Kamerun gibt's leider nichts Barrierefreies, also selten was gesehen. Trotzdem haben wir ein barrierefreies Haus gekriegt. Das nur eine einzige Stufe hat am Eingang und die haben wir gleich begländern lassen, beziehungsweise wir nicht. Sondern derjenige, der uns das Haus gegeben hat, hat gesehen, der braucht ein Geländer, also baue ich es ein, bevor er einzieht. Haben wir sofort bekommen. Jede Art von Unebenheit, ich spüre da jetzt ein bisschen Unebenheit, deswegen halte ich mich fest. Gell? Jede Art von Unebenheit ist für mich ein Berg, den ich tagtäglich zu überwinden habe. Gleichgewichtsstörungen, das ist mein Hauptproblem im Moment. Gott hat mich so viel geheilt schon. Heilungszeugnisse gibt's genug davon. Aber die Gleichgewichtsstörung ist immer noch da. Und das ist das, was mich wirklich immer wieder einschränkt. Spastische Schübe, Verspannungen, ihr wisst es. Jetzt, wo ich in Österreich bin, habe ich sie wieder. Hat sicher auch mit Wetterfühligkeit zu tun, weil da das Wetter ständig und Temperaturen ständig wechseln. Die habe ich von Geburt an. Aber Gott hat mit mir gemacht, dass sobald ich in Afrika bin, habe ich sie nie mehr. Ich bin schmerzfrei in Kamerun. Ich habe keine spastischen Schübe mehr. Das war damals in Kenia so, dass Gott mir das versprochen hat, sobald du in deinen Dienst nach Afrika gehst, hast du das nie mehr. Und so war es auch in Kamerun. Flieger geht runter, Temperatur ist da und alles ist weg. Gott hat sein Versprechen absolut gehalten. Viele haben über Jahre immer wieder meine Glaubwürdigkeit angezweifelt, weil sie gesagt haben, was hat denn der überhaupt? Der steht aufrecht, der geht aufrecht, geht dir gut, verstehst? Also was hat denn der für ein Problem? Okay? Wenn du in Österreich nicht den Kopf unterm Arm tragst, dann hast du eh nichts. Meine Mutter immer gesagt. Das ist für mich immer so ein Thema gewesen und das
arbeitet mit mir, wenn jemand mir nicht glaubt, sagt, der geht's eh gut, was willst du denn eigentlich? Ja? Ängste und Scham kommt oft dazu. Ich habe vor vielen Dingen Angst, zum Beispiel Neuigkeiten, so neue Sachen. Gell? Ich bin ein typischer Vorarlberger, geboren in Feldkirch, der hat grundsätzlich mal Angst vor allem. Wenn man 10 Kilometer in Vorarlberg schon fährt mit dem Auto, ist man schon weit gefahren. Ja? Also, ich habe viel Angst gehabt, wie wird es da unten? Wie geht es? Ich habe viel Scham auch gehabt für mein Handicap. Muss ich ganz offen sagen. Ich bin ganz offen zu euch, weil ich bin da daheim. Ich kann ganz offen reden. Ich weiß, keiner wird mich irgendwie verurteilen, weil jetzt sind wir schon so viele Jahre beieinander, dass ich das offen erzählen kann. Und die Unterschiede nach Tagesverfassung, das macht mich wütend, ich sag's euch. Wenn es heute mal wieder schlechter ist als gestern, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr unterschiedliche Tagesverfassungen habt und denkt, boah, das ist schwierig. Das sind meine Berge, die ich zu überwinden habe. Ich habe noch viel mehr, aber alle muss ich euch auch nicht verraten. Was heißt das? Folgen von diesen Bergen. Was heißt das für mich? Treppen. Neue Wege suchen. Wenn ich eine Treppe habe, muss ich oft einmal schauen, kann ich das überwinden mit Hilfe oder wie auch immer? Oder muss ich, es gibt Situationen in Kamerun, da drehe ich einfach um und suche mir einen anderen Weg. Weil es geht nicht anders. Und ich weiß nicht, wie es du hast, aber manchmal hast du vielleicht auch sowas wie eine Treppe. Vielleicht nicht gerade eine Treppe, vielleicht hast du einen anderen Berg. Ich weiß nicht, wie er bei dir heißt. Aber manchmal merkst du, ich komme da nicht vorbei, ich kann nicht hochklettern, also muss ich einen anderen Weg suchen. Vielleicht kannst du rund um den Berg rundum gehen. Dauert länger, aber du kannst es überwinden. Und ich möchte dich heute in der Predigt herausfordern, schau mal, wo deine Berge sind. Und wie du sie überwinden kannst. Kannst du neue Wege suchen? Mit Jesus ganz bestimmt. Ja. Kannst du neue Wege suchen. Jede Art von Unebenheit, wie gehe ich damit um? Wenn etwas uneben ist, ihr habt es ja schon gemerkt, ich halte mich halt fest. Gell? Ich suche was zum Festhalten und schaue, dass das da bleibt. Gell? Eine Gemeinde, da habe ich einen Stuhl gehabt, der so hoch war, dass ich mich festhalten habe können. Also ich suche einfach Sachen, wo kann ich mich festhalten. An was haltet ihr euch fest, wenn es uneben wird? Wenn es schummrig wird, wenn du merkst, boah, es geht nicht gut heute. Bei mir ist immer körperlich zu spüren, bei euch ist vielleicht ein anderer Berg. Dann bitte, such Halt bei Jesus. Amen. Er gibt uns Halt, Leute. Er gibt uns Halt. Auch in jeder schwierigen Situation. Es geht darum, nach Jesus sich wieder auszustrecken und sagen, Herr, gib mir Halt. Ich suche nach Halt, ich suche Jesus und er gibt mir Halt. Gleichgewicht. Ich muss euch offen erzählen, das Gleichgewicht ist eine Sache, wo ihr immer beten könnt für mich. Ich wünsche mir sehr, dass das Gleichgewicht wiederhergestellt wird. Weil wenn ich das nicht hätte, ging es mir viel besser. Und manchmal stürze ich. Erst passiert, mitten in der Predigt, in Salzburg, auf dieser Reise. Was bleibt uns über? Du kannst jetzt da liegen bleiben, gell, und denken, alles tut weh, aua, 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 sumsen, jammern, nutzt nichts, ausstehen, weiter geht's. Und das ist genau das, wenn du fällst, wenn du merkst, ich habe meinen Boden verloren, ich bin am Boden. Wisst ihr was? Wenn man am Boden ist, kann man gut knien und zu Jesus hinschauen. Amen. Wenn man am Boden ist, bevor man aufsteht, kann man nochmal gut zu Jesus hinschauen. Weil wenn man eh schon unten ist, schaut man eh nach oben. Wo ist oben? Oben ist der Himmel. Wo ist Jesus jetzt? Im Himmel, oder? Schauen, lass uns nach oben schauen, lass uns wieder aufstehen. Das Wasser ist die Schübe, wenn sie denn kommen würden, ich habe sie jetzt gerade wieder, dann habe ich Schmerzen und manchmal geht es darum, auszuhalten. Manchmal gibt es Dinge, die kannst du nicht ändern, die musst du aushalten und sie Jesus immer wieder abgeben. Und er wird einen Weg rausfinden. Glaubwürdigkeit. Bei Glaubwürdigkeit kommt bei mir ganz viel Ärger und Traurigkeit her, wenn jemand an meiner Glaubwürdigkeit zweifelt. Das tut weh. Vielleicht hast du auch Dinge, die dir wehtun. Die dir tagtäglich passieren oder vielleicht wöchentlich oder öfters. Man muss damit umgehen, oder? Es ist wichtig, dass man einsieht, das gibt's. Wir sind Christen, wir sind mit Jesus, aber das heißt nicht, dass wir keine Ärger und keine Traurigkeit in uns haben. Aber mit Jesus geht's deswegen leichter, wenn wir zu Jesus hinschauen können und ihm diesen Ärger geben können und er kann uns Strategien geben, wie wir loswerden.
Amen.
Bitte betet für mich weiterhin für diesen Ärger und auch für diese Ängste, Scham. Der nächste Punkt. Was mache ich, wenn ich Angst habe? Ich hocke mir an den Computer. Kennst du das, Walter? Wenn ich Angst habe und denke mir, was kommt jetzt da auf mich zu? Ich gehe in mein Büro und sperre zu. Dann gehe ich ins Gebet und dann gehe ich an den Computer, weil dann gibt mir der Herr eine Lösung. Über den Computer kann ich recherchieren, ich kann googeln und schauen, wie ist denn das in Kamerun? Bevor ich runtergegangen bin, ich habe viel Angst gehabt, wie wird das? Kann ich überhaupt dort laufen? Kann ich mich dort bewegen? Ich bin in den Computer gegangen, habe Google Maps angeschaut. Wie ist das Land da? Wo ist es eben? Also ich habe recherchiert. Manchmal muss man recherchieren. Gemeinsam mit Jesus geht es am leichtesten. Er zeigt dir Wege. Recherchiert, eine Lösung gesucht. Wie kann ich das überwinden? Was war die Lösung für viele Ängste? Vor neuem, ich habe Gott so gedankt, dass wir das Auto gekriegt haben in Kamerun. Dass wir sofort ein Auto gehabt haben. Ich muss nicht mehr zu Fuß gehen. Seit dem ersten Tag in Kamerun gehen wir nicht zu Fuß, weil er es geschafft hat, dass wir ein Auto ab dem ersten Tag, wo wir in Kamerun sind, wir haben das Auto importiert, ihr wisst es alle, ich verweise auf den ersten Teil, dass ich überhaupt Auto fahren kann, ist ein Wunder. Wir müssen umbauen das Auto, wir haben ein Auto gekriegt. Er hat uns eine Lösung geschenkt in dieser Geschichte. Unterschiede nach Tagesverfassung, naja, am Ende muss ich es annehmen, wie es ist. Manchmal kann ich es nicht ändern. Dass ich halt so bin, wie ich bin, dass es so geht, wie es mir geht. Aber Jesus macht es. Jesus macht es. Ich kann die Tagesverfassung annehmen. Ich tue mir schwer, aber ich kann es annehmen. Und Gott macht was draus. Gott macht was draus, wenn wir es wirklich annehmen und ihm geben. Und jetzt möchte ich dir ermutigen, bitte. Ich möchte nicht so sehr bei mir bleiben. Ich möchte auch zu dir hinkommen und sagen, hey, was sind deine Berge und was sind deine Folgen, mit denen du hast. Und wenn du heute nach Hause gehst und dir nichts gemerkt hast von all dem, was ich heute gesagt habe, dann nimm das mit, dass du dich mit diesen Folgen auch auseinandersetzt, dass du zu Jesus gehst und sagst, Herr, ich weiß, ich habe diesen Berg seit vielen Jahren. Ein großer Berg von mir ist Wut. Weil Wut ist etwas, das immer wieder mal kommt, wenn ich total gestresst bin. Und das betrifft die ganze Family und alle, die im Umkreis sind. Am Ende, wenn ich persönlich nicht entscheide, heute triff ich die Entscheidung, ich arbeite dran. Und ich bin immer wieder bei der Arbeit. Wenn ich das nicht tue, dann bleibt es so, wie es ist und wird immer schlimmer. Und deswegen, wenn du Berge hast, die du seit Jahren hast, bleib dran und arbeite. Nimm es nicht so und sag, ich bin halt so. Nein, du bist nicht so. Jesus hat dich so nicht gemacht. Jesus hat dich anders gemacht. Jesus hat gesagt, gib's mir ab. Immer wieder und lass mich an dir arbeiten. Und das versuche ich, so gut ich es kann. Und die Frage, die ich stelle, mit all diesen Bergen, würdet ihr mich aussenden? Also, ich weiß, dass AVC das vorher gewusst hat, gell? Aber wenn ich jetzt eine Missionsaktion bin und da ist ein schwer körperbehinderter Mensch, der immer noch Probleme hat, ich würde das einmal in erster Linie vielleicht gut prüfen, bevor ich es tue. Würdet ihr mich aussenden? Ich mich selber vielleicht auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber wenn Gott das macht und wenn Gott sagt, ich habe einen Plan für dich in Afrika, du sollst das machen und dann gehorsam bist, dann kann Gott so viel tun. Und ich habe es heute im vorigen Teil schon gehört, was Gott alles für Türen aufgemacht hat, weil wir gesagt haben, ja. Aber wir sind nicht besser als jeder andere. Und jetzt wird es vielleicht denken, ja, aber wenn der gehen kann mit seinen Fiesta, dann kann ich auch gehen. Vorsicht! An alle, die jetzt sagen, ja, wenn die nach Kamerun gehen, dann kann ich auch irgendwo hingehen. Gott, schick mich. Schick mich ist gut. Aber passt auf, dass ihr im Plan Gottes seid. Nicht einfach jetzt aufstehen und sagen, ich gehe irgendwo hin, weil der kann das, wenn der das kann, kann ich es auch. Prüfe genau, wo Gott die Hand will. Und wenn Gott zu dir sagt, bleib im House of Blessing und mach diese Technik oder mach das, oder wo auch immer du stehst, er bestätigt es. Frag Gott, er bestätigt es immer wieder, wo dein Platz ist und diene dort. Schauen wir noch in die Bibel zum Abschluss, meine Lieben. Ich bin schon wieder zu spät, sorry. Die Uhrzeit. Schauen wir kurz in die Geschichte von Gideon, die mir so nah ist momentan. Die Geschichte von Gideon, Richter 6, 12 bis 14. Lesen wir gemeinsam. Der Engel des Herrn erschien ihm und sagte, der Herr ist mit dir, tapferer Held. Ihr kennt die Geschichte von Gideon, der ist eigentlich ein schwacher kleiner Mann, gell? Und wir lesen das nochmal, der Herr ist mit dir, tapferer Held.
Ja.
Und das ist das, was Gott zu dir sagt. Was sagt Gott zu dir? Du hast vielleicht in den letzten Jahren oder Jahrzehnte vielleicht schon her, bin ja ein bisschen jünger als viele von die da sind. Vielleicht hat Gott in vielen, vielen Jahren vor gesagt, ich habe eine Vision dir gegeben. Ich habe dir über Propheten erzählen lassen, was deine Vision ist, was du für mich tun sollst. Vielleicht hast du sie schon verloren oder hast sie ins Eck eingesperrt oder ich weiß nicht was, weggesperrt ins Unterbewusstsein oder irgendwas. Hol sie vor. Schau, was der Herr über dich sagt. Was hat der Herr über dich gesagt in dieser Vision? Was hat er gesagt? Zu Gideon hat er gesagt, der Herr ist mit dir, mein tapferer Held. Dieser kleine Gideon ist in Augen Gottes ein tapferer Held. Ich weiß, dass er auch zu dir was gesagt hat. Vielleicht nicht tapferer Held, aber vielleicht meine geliebte Tochter. Macht es. In Augen, wenn ihr die Augen Gottes seht, dann seht ihr ganz was anderes, als wenn ihr zu euch sagt. Wichtig ist, was sagt Gott über euch. Und lasst euch das nie nehmen, auch wenn 45 Menschen sagen, na du bist so, na und du bist so, und das mag ich an dir nicht und das nicht. Fokussiert euch auf Jesus. Was Gott über euch sagt, ist wichtig. Der Herr ist mit dir, du tapferer Held, sagt er zu Gideon. Und was sagt der Gideon? Eine typisch tirolerische Eigenschaft. Ach Herr, ein bisschen ein Jammer, ha? Hört sie den das Gesums in dieser Stimme, gell? Ach Herr, mein Gott, Herr, was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Entgegnete Gideon, wenn der Herr mit uns ist, warum ist denn das alles so passiert? Warum bleiben die Wunder, von denen unsere Vorfahren erzählten, aus? Wo sind denn die Wunder in Österreich? Hier schon die österreichischen Gemeinden sumsen. Wo sind die Wunder? Sie seien da, mach deine Augen auf. Wenn sie noch so klein sind, für Gott sind sie ganz groß. Wo sind deine Wunder in deinem Leben? Schau nicht nur auf die Berge, man muss die Berge anschauen, damit man sie überwinden kann. Aber schau auf Jesus und auf seine Wunder, sie sind da. Beschäftigen wir uns weniger mit der Jammerei. Entschuldigung, ich predige auch zu mir, gell? Also ich bin ein Oberjammerer, sage ich. Wenn es mich erwischt mit Selbstmitleid und ich denke, schau, wie das nicht geht und heute komme ich wieder nicht aus dem Haus und meine Kinder, meine Frau kennt es. Weg von dieser Jammerei hinzu, was sagt Gott zu dir? Gott sagt zu mir, du bist ein tapferer Missionar. So ganz glauben kann ich das oft nicht. Aber er sagt, du bist mein Missionar, ich habe dich ausgesendet für Kamerun. Also geh. Lesen wir weiter. Sagten sie nicht, der Herr hat uns aus Ägypten herausgeführt, jetzt hat der Herr uns verlassen und an die Midianer ausgeliefert. Da wandte sich der Herr zu ihm und sagte, also auf gut Deutsch, schau dir die Situation ab. Und wir sind jetzt da in Gefangenschaft. Mit diesem Volk und hin und her, schau, wie die Situation ist. Mir geht's nicht gut, schau mal, ich habe die und die Diagnose und das beschäftigt mich. Und er sagt, was sagt Gott? Da wandte sich der Herr zu ihm und sagt, geh mit der Kraft, die du hast. Viele von uns warten, bis sie Kraft haben. Die sagen, Herr, wenn du mir das gibst, dann geh. Wir warten auf das und das und das. Ich weiß nicht, auf was du wartest. Vielleicht wartest du auf bessere Zeiten, auf schöneres Wetter. Ich weiß es nicht. Aber Gott sagt, geh mit der Kraft, die du hast. Nicht mit einer anderen Kraft. Warte nicht, bis die Kraft kommt. Das war früher so. Ja? Wenn du den Heiligen Geist nicht gehabt hast, hast du müssen warten. Wir haben den Heiligen Geist, den Gott uns gegeben hat, in uns drin. Jetzt ist die Zeit, mit der Kraft zu gehen, die du hast. Und gehen heißt jetzt nicht in ein fremdes Land gehen, sondern heißt, geh in die Berufung, die Gott für dich hat. Geh dorthin, wo Gott dich haben möchte. Und rette Israel. Was für eine Verheißung. Der kleine Gideon, gell? Rette Israel vor den Midianern. Ich sende dich aus. Ich sende dich aus. Lass euch das einmal zu. Wenn ihr in der Berufung seid, ihr wisst genau, das ist, was Gott mir vor Jahren schon in Visionen gezeigt hat, dann weiß ich, dass er mich ausgesendet hat. Ich muss da dranbleiben. Bitte, wenn ihr eingeschlafen seid, bei irgendeiner Vision, irgendwie das Gefühl, ich bin so weit weg vom Herrn. Geh zurück und frag ihn, wo ist jetzt die Vision nochmal? Wo kann ich da weitermachen? Weil er sagt, geh mit der Kraft, die du hast. Wir merken auch, dass wir älter werden. Das ist vielleicht lustig, wenn ein 40-Jähriger das sagt, aber wir merken auch, wir haben nicht mehr die Kraft, die wir mit 20 gehabt haben. Vor allem in Kamerun. Weil da geht alles nicht so schnell. Wir sind ja Leute, die zack, 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 über Jahre gemacht haben. Das lernst du halt auch. Manchmal dauert es halt. Und wisst ihr, was ich manchmal für ein ungutes Gefühl habe, weil man denkt, in zwei Wochen muss ich den nächsten Newsletter rausschicken und ich weiß gar nicht, was ich schreiben soll. Und dann setze ich mich hin und Gott öffnet mir die Augen für die Zeugnisse, die wir haben und die wir dort weitergeben können. Und ich habe jetzt schon dreimal gehabt, dass der Newsletter nicht mehr ausgereicht hat, weil so viel zum Schreiben war. Also, er sendet dich aus für das, was er vorhat mit dir. Lass uns weiterlesen. Aber mein Herr, antwortete Gideon, womit kann ich Israel retten? Ich hab ja nichts. Ich hab nichts. Meine Sippe ist die Schwächste. Wir sind die Schwächsten. Wir sind vom ganzen Stamm Manasse und ich bin der Jüngste sowieso in meiner Familie. Wisst ihr was? Ich fühle mich manchmal sehr klein. Ich bin nur 1,58 groß. Und die ganzen Missionare, die wir kennen aus diesem Bibelübersetzungscamp von SEL, die sind alle groß, basketball-like. Gell? Ich bin wirklich der kleinste Missionar dort, glaube ich, körperlich gesehen. Gell? Manchmal fühle ich mich echt klein. Und ich bin der unsportlichste sowieso. Und das sind alles sportliche Leute. Und ich denke, was kann ich da tun? Und Gott macht mir immer wieder die Türen auf und sagt, hey, du hast einen anderen Auftrag. Ich setze dich dort ein, wo ich möchte. Geh mit der Kraft, die du hast. Meine Sippe ist die Schwächste, die Jüngste. Man sucht Ausreden, gell? Kennt ihr das? Kennt ihr das auch? Also machen wir Ausreden. So, nein, eigentlich bin ich, ich kann die Sprache nicht. Französisch kann ich jetzt auch nicht so super, gell? Ich kann die Sprache noch nicht. Ich arbeite dran, gell? Im letzten Jahr habe ich nur Englisch geredet, weil ich fast nur mit Missionaren zu tun gehabt habe. Gott macht die Türen auf, dass wir kommunizieren können, meine Frau. Gott sei Dank der Muttersprache mächtig. Aber ich habe so viele Ausreden, warum ich nicht aus dem Haus gehen kann in Kamerun und sage, jetzt bleibe ich hocken, bleibe ich sitzen. Ich habe so viele Ausreden gehabt, dass ich überhaupt nach Afrika gehe. Aber Gott hat es einfach zum Guten verwendet. Und das kann er bei, wenn er es bei mir kann, dann kann er es bei dir genauso machen. Und da steht, ich werde, was Gott entgegnet dir, wenn du anfängst sumsen und jammern, gell, da ist die Frage, hörst du Gott noch? Wenn man so tief in dieser Selbstmitleid drinnen ist und denkt, es geht nicht weiter. Was passiert? Man ist in der Soße drin, gell? Und der schwimmt man gut. Und dann antwortet Gott. Ich sage euch, es antwortet Gott. Die Frage ist nur, hören wir das jetzt, wenn Gott sagt, ich werde mit dir sein? Wurscht, was passiert, ich werde mit dir sein. Du wirst Midian vernichten, als wäre es nur ein einziger Mann. Das war sein Versprechen. Was haben wir in der Geschichte, wenn man die Geschichte anschaut von Gideon, gestartet hat er mit 30.000 Männern, gell? Gott hat gesagt, nein, ist zu viel. Ist zu viel, gell? Gehen wir runter auf 3.000. Und von 3.000 dann noch einmal reduziert auf 300. Also ehrlich gesagt, wenn ich keinen Glauben habe, nachher gehe ich nicht mit 300 gegen ein ganz mächtiges Heer. Aber mit Gott ist das alles möglich, wenn wir seinen Anweisungen folgen. Also schau mal auf deinen Plan, was du so gehabt hast an Visionen, an Berufungen. Und sag, vielleicht bist du irgendwo abgebogen. Vielleicht hast du den Plan irgendwie verlassen ein bisschen. Geh zurück zu dem Plan Gottes. Vielleicht will er, dass du ganz bestimmte Dinge tust. Und dazu möchte ich dich heute ermutigen. Gideon wandte ein, er hat dich nicht aufgeregt, gell? Wenn ich Gnade vor dir gefunden habe, gib mir ein Zeichen, das beweist, dass du, Herr, es bist, der zu mir spricht. Das kannst du auch machen, wenn du das Gefühl hast, ich weiß nicht, ist das wirklich der Plan Gottes? Ich bin mir noch unsicher. Trotz allem, trotz den Zusagen, die Gott gegeben hat, dann mach doch Folgendes. Mach doch Folgendes und frag ihn um ein Zeichen. Er wird antworten. Er wird antworten, wenn er dieses Zeichen gibt. Und das ist die Botschaft von heute ist, es zählt nicht, was Menschen über dich sagen. Vielleicht hast du ganz viele Menschen um dich herum, die sagen, na, also das geht ja sicher nicht. Na, wirklich nicht. Menschen, die mich von früher kennen, die denken sich, ah, das geht nicht, was der da tut. Das geht einfach nicht. Vor allem Leute, die mich aus der Schule kennen, wo ich noch gebückt gegangen bin. Es zählt nicht, was du über dich sagst. Vor allem nicht das, was du sagst, weil du wirst immer zweifeln an dir selbst. Es gibt ganz wenige, die so viel Selbstvertrauen haben und sich wirklich jeden Tag loben. Gibt es ganz wenige. Es zählt nicht, was du über dich sagst. Es zählt nicht, was die Erfahrungen in deinem Leben sagen. Weil wenn ich Erfahrungen habe, dann weiß ich genau, ich weiß, letztes Mal bin ich da gefallen und da bin ich gefallen und da bin ich umgefallen. Gell? Das bleibt im Herzen drin. Gerade beim Gleichgewicht habe ich Beispiele, da bin ich umgefallen und da bin ich umgefallen, vor unserem Haus bin ich schon gefallen und da bin ich schon gefallen. Wenn ich nur auf das schaue, was meine Erfahrungen sagen, dann gehe ich nicht mehr aus dem Haus. Schau mal auf Jesus. Schau, was Gott über dich sagt. Es zählt nicht, was deine Ängste über dich sagen. Weil Angst ist immer ein bisschen der Feind, gell? Hör nicht auf den Feind. Es zählt, was Gott über dich sagt. Und mit dem möchte ich heute schließen. Ich möchte auch heute ermutigen, dass, egal wo du heute stehst, und wenn wir jetzt in ein paar Wochen wieder nach Kamerun gehen, vergiss nicht, dass Gott was ganz anderes über dich sagt. Hör auf zu zweifeln an dir, hör auf zu zweifeln an dem Plan Gottes. Verbind dich mit dem Plan Gottes wieder neu. Verbind dich mit dem Plan Gottes, schau, was der Plan Gottes für dein Leben ist. Und er wird mit dir sein, hat er da mehrfach zu Gideon gesagt. Er hat gesagt, geh mit der Kraft, die du hast. Warte nicht drauf, dass noch 3 Jahre vergehen und du vielleicht die Kraft irgendwann kriegst. Er hat dir genug Kraft gegeben, die ist noch in dir ein bisschen versteckt. Kennt ihr das, wenn schwierige Situationen auftreten, Notfallsituationen, dann haben wir plötzlich eine ganz andere Kraft, mit Situationen umzugehen. Die ist in dir drin, die kannst du auch aktivieren mit Gott, denn wenn's es braucht. Es zählt, was Gott über dich sagt. Herr, ich lobe und preise dich, ich erhebe dich, Herr. Ich danke dir, dass das zählt, was du sagst. Es zählt das, was du sagst. Und ich rufe das aus über der ganzen Gemeinde hier in Delfs. Jeder, der da ist, jeder, der online ist, ich rufe es aus in Jesu mächtigen Namen. Ich danke dir, Herr, dass du mitten unter uns bist und dass du jetzt den Schleier wegnimmst, dort, wo wir vielleicht noch nicht sehen, was dein Plan ist, Herr, dass du uns neu ausrichtest und dass wir uns auf dieses Wort stellen, geh mit der Kraft, die du hast. Ich werde mit dir sein, ich sende dich aus. Und das rufe ich aus über alle Leben von Menschen, die da sind, die online sind, dass er euch zu dem aussendet, was er mit euch vorhat. In Jesu mächtigen Namen. Amen.
Amen. Amen. Amen.